Lazarus, komm raus. Und jetzt werdet ihr alle schon denken, oh, die Geschichte kennen wir, wir wissen schon, wie es verläuft, wie das Ende ist. Die haben wir schon in der Sonntagsschule gehört. Das ist schon eine Geschichte, die jeder kennt. Also, jetzt kommt er mit dieser Geschichte, die wir schon jeder kennen, die jeder von uns schon kennt. Ich habe gebetet, dass wir heute Morgen noch gleich berührt werden. Ich möchte heute Morgen nicht Lazarus selber, sondern die Leute, die mit dem Lazarus unterwegs waren, möchte ich mal über die ein bisschen reden, was die erlebt haben. Vielleicht sieht es oder das andere sich selber da drinnen oder kann etwas mit dem anfangen. Ich möchte ganz vorher noch anfangen, dass wir die Geschichte auch verstehen können. Jesus war in Jerusalem unterwegs und hat einen Blindgeborenen geheilt. Und das an einem Sabbat. Das hat die Leute geärgert, die Juden. Das hat ihnen nicht gefallen. Das hat sie gereizt. Und durch das hat er auch mehr Zuläufer gehabt. Und sie haben natürlich irgendwie Angst gehabt, die Jesus-Bewegung nimmt zu. Und die nimmt uns die Leute weg. Und es war immer eine riesige Spannung drin. Und in der Frage, die es bei ihm gegeben hat, ob er der Sohn Gottes ist, und er hat das noch bejaht, hat es ganz eskaliert. Also es ist so eine Eskalation gekommen, dass sie die Steine genommen und ihn wollen steinigen. Also sie wollen ihn umbringen. Also das war beschlossen, dass sie ihn wollen umbringen, wo er können entfliehen konnte. Er ist an einen Ort gegangen, jenseits vom Jordan heisst es, dort wo Johannes getauft hat. Dort war er nicht im Asyl, sondern er hat weiter predigt. Er hat das Wort Gottes weiter erzählt. Und er steht im Johannes 11, Lazarus ist krank. Oh, das ist der Lazarus ist der Bruder von der Martha und von der Maria. Wir kennen vermutlich Martha und Maria in dem Gespräch, das sie hatten, oder in der Begebenheit. Jesus ist bei ihnen aufgenommen worden, er ist bei ihnen beherbergt worden. Sie waren befreundet, Jesus hat sie sogar sehr lieb gehabt. Und Martha hat geschafft und Maria hat zugelassen. Das war eine Begebenheit. Eine andere Begebenheit hat Maria jetzt Öl auf die Füße von Jesus ausgegossen und hat mit dem Haar getrocknet. Wir kennen sie von diesen Begebenheiten in der Bibel. Also es war eine Beziehung da von Jesus zu Maria, Martha und Lazarus. Er war vermutlich schwer krank und Maria und Martha haben Boten geschickt. Ich kann mir vorstellen, dass ich es pressiert. Also nicht lange Mittagpause machen. Tut auch, wenn ihr müsst übernachten, geht ganz schnell, weil es ist ein Notfall. Dem Lazarus geht es jeden Tag schlechter. Ihr müsst pressieren, geht zu dem Jesus. Geht nicht reichen, dass Jesus den heilen kann. Und die Boten, ja, oder wir wissen ja selber, oder die das schon mal erlebt haben, ein Notfall, wie das auf das Mal ist, das Warten. Ich habe das mal erlebt, bei uns, wo wir im Dorf gewohnt haben, ist ein Töff in eine Töffli-Fahrerin gefahren Nacht und ich bin rausgegangen und er ist am Boden gelegen, bin sofort gerade den Notfall gerufen und als ich gekommen bin, hat er längst schlechter geschnauft. Und das Warten dort, bis die Ambulanz kommt, das ist also nicht schön, dass die Minute wird auf einmal lang. Die Zeit, ja, die ist so fast schlecht zu ertragen. Und als die Ambulanz kam, ist noch gerade gelangt. Er hat einen Lungenriss gehabt und die Lunge hat sich gefüllt mit Blut. Also er ist noch gerettet worden. Aber ich kann mir vorstellen, dass Maria und Martha auch gewartet haben. Also es ist ihnen nicht gerade leicht gefallen. Wenn die kommt, recht, wie schnell geht es? Die Boten sind gekommen. Sie kommen zu Jesus und sagen ihm das Ganze, wie es dem Lazarus geht. Und was macht Jesus? Er bleibt 2 Tage da. Er bleibt 2 Tage am gleichen Ort. Also die Boten, ich kann mir vorstellen, die haben die Welt nicht mehr verstanden. Wir sind so viel pressiert, wir sind dorthin. Und jetzt auf einmal kommt er gar nicht mit. Hat er recht den Ernst von der Lage nicht erkannt? Weiß er gar nicht, um was es genau geht. 2 Tage später kommt Jesus. Er sieht Jesus, der Jünger Lazarus ist gestorben. Und ich gehe dorthin. Jetzt verstehen die Jünger nicht mehr. Ich sage, Jesus, du willst zurück dorthin, wo sie dich umbringen wollen. Bethanien ist 3 Kilometer neben Jerusalem, wo sie ihn umbringen wollen. Und sie haben wirklich im Sinn gehabt, Jesus umzubringen, wenn er um mich kommt. Wenn sie ihn um mich sieht, wenn er dorthin kommt, bringt ihn um. Das war eigentlich so ein Befehl von ihnen. Und jetzt geht Jesus um mich zurück dorthin, wo sie ihn umbringen wollen. Jetzt verstehen auf einmal die Jünger nicht mehr. Und sagen, Oder Thomas, der Jünger, sagt, komm, gehen wir doch mit, können wir mit ihm sterben. Er hat das Gefühl gehabt, das ist das Todesurteil, das ist es gewesen. Fertig, Ende. Also so etwas, das, also, wenn wir dort hergehen, das ist wie Selbstmord. Da kommen wir nicht mehr zurück. Jesus geht den Weg, das kann er doch nicht machen. Was können wir hier lernen? Jesus hat sich nicht von der Not lassen. Auch wenn er Mitgefühl hatte, weil Jesus viel mit Menschen das Mitgefühl hatte, aber er hat sich nicht lassen von der Not. Jesus hat sich nicht lassen von der Angst. Angst, zurückzugehen und wieder her, wo er ihn hier umbringen wollte. Er hat sich nicht lassen. Jesus hat sich auch nicht lassen von den Meinungen von den Menschen, die geboten haben, gesagt, komm sofort. Und die Jünger haben gesagt, mach es bloß nicht. Er hat sich nicht lassen von den Menschen. Von was hat er sich gelesen? Er hat sich gelesen vom Vater. Er war mit dem Vater zusammen. Er hat seinen Auftrag gelebt. Er hat gewusst, das, was mein Vater sieht, das ist das, was ich tun will. Und nicht Not, obschon er es gesehen hat. Nicht Angst. Er hat auch Angst gehabt. Auch Jesus hat Angst gehabt vor dem Kreuzestod. Das wissen wir. Er hat dort sehr auch gesagt, das ist nicht, dass er keine Angst hatte, aber er hat sich nicht gelesen. Auch wie oft habe ich mich gelesen in meinem Leben. Wie oft ist die Angst oder die Not oder die Meinung von anderen Menschen so zentral in meinem Leben gewesen, hat mich hin und her geworfen, hat mich bestimmt, hat mich, ja, hat in mir etwas da, hat mich getrieben oder hat mich beeinflusst. Und wir haben einen Auftrag. Und wir dürfen wissen, wir dürfen zu Gott kommen und wir dürfen durch einen Heiligen Geist geleitet werden. In der Not, in der Angst, in den Meinungen der verschiedenen Menschen. Wir müssen nicht ging auf das gehen. Da hat Jesus uns etwas vorgelebt. Etwas ganz Starkes vorgelebt, das wir dürfen lernen. Wir werden uns nicht leiden, wir werden uns nicht beeinflussen von der Not. Wir werden uns nicht beeinflussen von der Angst. Wir werden uns beeinflussen vom Heiligen Geist, der uns zeigt, der uns hilft in der Not, der uns durchführt in der Not. Er ist der Gott, der über der Not steht. Er ist ein Gott, der über der Angst steht. Jetzt kommen wir zum Text. Der Text ist, dass man die Geschichte noch ein bisschen versteht, geht ein bisschen länger. Und dann habe ich gefragt, Gerda, ob sie uns den Text würde lesen. Danke vielmals, Gerda.
Also, der Text ist im Johannes 11, 17 bis 44. Als sie in Bethanien ankamen, erfuhr Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Das Dorf ist nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Deswegen waren viele Juden aus der Stadt zu Maria und Martha gekommen, um die beiden zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Maria sagte zu Jesus, «Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest.» «Dein Bruder wird auferstehen», gab Jesus ihr zur Antwort. «Ja, ich weiß», sagte Martha, «am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten.» Darauf erwiderte ihr Jesus, «Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das?» «Ja, Herr», antwortete ihm Martha. «Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben.» Jetzt lief Martha zu ihrer Schwester Maria. Ohne dass die übrigen Trauergäste es merkten, flüsterte sie ihr zu, «Unser Lehrer ist da und will dich sprechen.» Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und lief ihm entgegen. Jesus hatte das Dorf noch nicht erreicht, sondern war dort geblieben, wo Martha ihn getroffen hatte. Als Maria aufsprang und eilig das Haus verließ, meinten die Juden aus Jerusalem, die sie trösten wollten, sie will am Grab weinen. Darum folgten sie ihr, aber Martha lief dorthin, wo Jesus auf sie wartete. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm nieder und rief, «Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben.» Jesus sah, wie sie auch die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. «Wo habt ihr ihn bestattet?» fragte er. Sie antworteten, «Komm, Herr, wir zeigen es dir.» Auch Jesus kamen die Tränen. «Seht», sagten die Juden, «er muss ihn sehr geliebt haben.» Doch einige meinten, Einen Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er nicht auch verhindern können, dass Lazarus starb? Von diesen Worten war Jesus erneut tief bewegt. Er trat an das Grab. Es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Schaff den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte, Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist doch schon 4 Tage tot. Habe ich dir nicht gesagt, entgegnete ihr Jesus, du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst? Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete. Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut, Lazarus, komm heraus! Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtücher umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf, und lasst ihn gehen.
Merci. Können wir uns vorstellen, wie Martha und Maria, die sie im Warten waren, was das für sie ein Druck war. Es wäre interessant gewesen, weil sie hätten diskutiert, wenn man hätte zuhören können, wie sie diskutiert haben. Hat er uns echt vergessen? Warum ist er nicht gekommen? Sind wir ihm vielleicht gar nicht so wichtig? Ja, dass er nicht 2 Tage dort ist geblieben und gar nicht ist gekommen in dieser Zeit drin. Aus den Augen, aus dem Sinn. Irgendwie auf einmal, ja, er ist nicht mehr da und jetzt kommt er gar nicht. Gehört er uns gar nicht? Kennen wir die Fragen auf nicht sofort beantwortete Gebet? Wenn Gott nicht sofort antwortet, sind wir mir denn wichtig? Sind wir denn so wichtig? Oder hat er uns vergessen? Die Fragen, die haben wir vermutlich alle schon mal gehabt. Wo ich denke, das hat bei Martha und Maria sehr geschafft in dieser Zeit. Aber jetzt ist er da. Das haben wir gehört im Text. Er ist gekommen. 2 Tage zu spät, oder ein paar Tage zu spät, also 4 Tage ist er gestorben gewesen, für sie zu spät. Martha, die aktiv ist, springt sofort auf, was sie gehört, und geht zu ihm und sagt, Herr, wenn du da wärst gewesen, dann wäre er nicht gestorben. Und Maria später, haben wir im Text auch gehört, macht genau das Gleiche. Herr, wenn du da wärst gewesen, dann wäre er nicht gestorben. Der Glaube, der ist eigentlich relativ gross, das ist ein hoher Glaube. Warum haben sie so einen Glauben gehabt? Weil sie mit Jesus unterwegs waren. Sie haben gesehen vorher, sie sind mit ihm gegangen. Sie haben gesehen, was er tut. Sie haben gesehen, wie er Kranke heilt. Sie haben gesehen, was er hat. Und da sind sie überzeugt gewesen. Da haben sie einen Glauben gehabt. Der Jesus, der hat ihn geheilt, wenn er da war. Der Glaube war stark gewesen. Aber interessant, wo die Martha sieht, wo sie weiter sieht, sieht Martha, aber ich weiß, dass du der Sohn Gottes bist. Jetzt ist es auf Wissen um. Vorher war es Glauben gewesen. Du hättest da und jetzt ist es Wissen. Ich weiß, dass du Sohn Gottes bist. Das ist über den Glauben rausgegangen. Da hat der Glaube nicht mehr gelangt, ihren persönlichen Glauben. Jetzt ist es ein Wissen. Und bei uns ist das oft auch mal so. Wir haben einen Glauben, das wir erlebt haben, dass wir Gott schon durchgegangen sind, haben wir einen Glauben. Und das andere ist oft ein Wissen über Gott. Wir wissen, dass er der Sohn Gottes ist. Wir wissen, dass er gross ist. Wir wissen das alles. Aber der Glaube selber ist das, was aktiv wird, wenn wir ihn selber haben. Und das finde ich nicht sehr. Also der Jünger hat er noch gesagt, dort, jenseits von Jordan, ich bin froh, ist der Lazarus gestorben, dass ihr glaubt. Aber ihnen haben wir gar keinen Glauben gesehen. Also sie wollten bleiben, sie wollten ja gar nicht herwählen. Also haben sie keinen Glauben gehabt. Und er hat ihnen gesagt, dass ihr glaubt. Und das finde ich so schön, dass Jesus dort so im Glauben nicht hat gesagt, ich sehe bei euch zu wenig Glauben. Ich sehe bei euch, ihr habt das noch nicht erfasst. Also mache ich nichts. Den Druck habe ich am engsten auch. Das heisst, nach eurem Glauben wird es geschehen. Und dann denke ich, oh, ich bräuchte mehr Glauben. Ich probiere, den Glauben zu produzieren. Und denke, wenn ich dann genug Glauben habe, dann macht der Gott vielleicht ein Wunder. Dann tut der Gott etwas. Wenn ich nur glaube, ich muss dort etwas machen und probiere, das zu machen. Und kann das nicht in mir produzieren. Hier ist es ganz anders gegangen. Jesus hat, also ich tue jetzt gerade schon vorgegriffen, Jesus hat etwas gemacht, wir haben den Text gehört und hat gesagt, durch das soll euer Glauben wachsen. Durch das, was er sieht. Nicht ihr habt Glauben und ich mache etwas, sondern ich als Gott mache etwas und das soll euer Glauben stärken. Euer Glauben soll durch das wachsen, durch das, was ich mache, durch das, was ich erlebe, was wir erleben mit Gott. Das soll der Glauben wachsen. Nicht in uns innen. Wir können den Glauben nicht produzieren. Wir können nicht durch das viel Produktion sagen, jetzt habe ich genug Glauben, jetzt machst du etwas. Sondern durch das, was wir mit Gott erleben. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir die Bibel lesen, die Geschichte, die wir auch heute Morgen, jetzt aus dem Text, den Gerda gelesen hat, die Geschichte macht Mut, die Geschichte soll Glauben wecken. Die Bibel lesen ist nicht, für, dass wir Gott beeindrucken. Das ist nicht, dass wir ihm irgendwie etwas zeigen, was wir, wie gut dass wir sind, dass wir die Bibel lesen. Das Bibel lesen ist, dass unser Glauben darf wachsen darf. Dass unser Glauben darf aktiv werden darf. Oh, wir möchten doch mehr sehen, dass unser Glauben wachsen tut. Wir möchten mehr mit dem Gott erleben. Und durch das, was wir mehr erleben, wird unser Glauben mehr wachsen. Und wir werden aktiver im Glauben innen. So geht es. Und das ist das Schöne. Gott tut nicht zuerst sagen, glaubt zuerst. Wir haben es bei den Jüngern gesehen, die hatten Glauben gehabt, als Jesus fort war, haben sie auch gewundert und sich getan. Nicht aus sich heraus, sondern weil sie mit Jesus gegangen sind, das, was sie mit Jesus erlebt haben, das hat ihnen die Stärke gegeben für den, ja, und den Glauben erweckt. Und dann sind sie aktiv geworden. Jesus macht es, nicht ich. Nicht ich produziere meinen Glauben. Jesus macht es, indem wir mit ihm in der Beziehung sind. Aber es hat auch andere im Haus. Von der Maria und Martha, das haben wir auch gehört. Die haben gesagt, warum hat er denn nicht? Er hat doch den Blinden geheilt. Warum hat er denn da nichts gemacht? Die kennen wir auch, das kennen wir vielleicht in unserem Leben manchmal schon. Anklage, Jesus, wo bist du denn da? Du hast ja gar nichts da. Wir hätten, ja, du hättest ja können, aber hast nicht da. Den hast du geheilt und den hast du nicht geheilt. Finde ich nicht recht. Irgendeine Haltung, das ist auch etwas, was in unserem Leben manchmal kommt. Oder auch schon bei mir manchmal hat aufkommen. Ich verstehe den Gott nicht. Die Anklage, das ist auch etwas, wo wir das nicht ihm vertrauen. Das ist etwas, was Jesus traurig gemacht hat, die Anklage. Er möchte uns begegnen, dass wir ihm vertrauen können. Jesus geht zum Grab und sagt, den Stein weg. Martha, die aktiv ist um mich, sagt, kannst du doch nicht machen, Jesus. Er ist doch schon 4 Tage tot. Martha hat schon mal gewusst, was Jesus tun sollte. Und so geht es mir manchmal auch in meinem Gebet. Ich wüsste schon, wie Jesus sollte. Ich würde schon sagen, wie ich es eigentlich wünschte, wie ich es wette, wie ich es sollte machen. Jesus hat auch gewusst, dass er stinkt. Jesus hat auch gewusst, dass er 4 Tage schon tot ist. Also hätte Martha ihm nicht müssen sagen. Aber sie hat schon genauso mit ihrer Aktivität hat sie probiert, Jesus zu sagen, was er soll tun, wie er soll handeln. Und das ist auch etwas in meinem Leben, dass ich manchmal anstatt Vertrauen probiere, ihm zu sagen, wie er handeln sollte, wie er es machen sollte, wie ich mir das vorstelle. Aber er weiß es, er ist grösser. Und es ist ja so, also der Körper ist nach 4 Tagen, also stinkt der schon recht. Also nach 24 bis 48 Stunden fährt der Verwässerungsprozess an bei einem Menschen, wenn er stirbt, je nach Wärme, wo man ihn aufhalten tut. Also die inneren Organe, Lungen, Nieren, Herz, all das Zeug, ist alles kaputt. Dort, wo das Blut durchgeflossen ist, das ist schon so im Verwesen. Und das ist etwas, was ich so stark finde. Jesus sagt, Lazarus, komm raus. Ein stinkiger Körper, im Verwesen, funktionsunfähig. Nicht mehr, ja, nicht mehr lebensfähig. Nicht nur eine tote Auferstehung, sondern auch eine Wiederherstellung hat da stattgefunden. Also das ist nicht mehr gegangen innerlich. Also er hat nicht nur einfach einhauchen, Leben einhauchen. Da war viel mehr. Das war eine Wiederherstellung. Jesus hat durch sein Wort das bewirkt. Sein Wort hat eine unvorstellbare Kraft. Sein Wort lenkt. Sein ausgesprochenes Wort bringt einen solchen toten Körper aus dem Grab raus, der um mich wiederhergestellt ist, durch sein Wort. Kennen wir das Wort, was in diesem Wort für eine Kraft drin ist? Kein Naturgesetz kann dort widerstehen. Er ist nicht angewiesen auf das Naturgesetz. Das ist unser Gott. Das ist unser Herr. Durch sein Wort kann er so viel tun. Ein Wort hat gelenkt. Er hat nicht einen Brei gerührt oder irgendetwas, sein Wort ausgesprochen. Oder Lazarus ist auferstanden. Ich finde das etwas Gewaltiges. Man sieht, dass das eigentlich das grösste Wunder war. Und ich will das nicht schmälern. Wirklich nicht. Das ist, vermutlich ist es das grösste, was er dort auf der Welt hat. Aber ich denke, der Lazarus ist dann um mich gestorben. Und die Juden hat ihn am liebsten schon nach ein paar Tagen umgebracht, weil das hat so viel Aufruhr gebracht. Sie haben sich vorgenommen, den Lazarus zu umbringen, weil da so viele Anhänger waren. Also das war eine Lebensverlängerung bei Lazarus. Ein Wunder mit einer Lebensverlängerung. Das ist ein schönes und ein grosses Wunder. Es macht uns sehr, sehr viel Mut. Aber eines von den grössten Wundern, die ich finde, wo Jesus der Martha hat gesehen, oder das finde ich vielleicht für mich selber das grösste Wunder, ist, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist nicht eine Lebensverlängerung, das ist ein ewiges Leben. Er hat uns ein ewiges Leben versprochen, nicht eine Zeit lang noch mehr. Das Wunder ist wunderbar, aber dieses Wunder finde ich extrem gross. Das ist für uns, die glauben, ist das eine Perspektive. Für uns, die glauben, ist das die Zukunft, die wir haben. Das ist das, was Jesus selber hat. So leben wir in einem Spannungsfeld, hier und jetzt, wo wir drinnen leben. Und in der anderen die Hoffnung von der Herrlichkeit. Und es ist manchmal nicht so einfach, ins Unsichtbare zu investieren, etwas, was man nicht sieht. Es ist manchmal einfacher, hier auf dieser Welt zu investieren. Das, was wir sehen, das, was wir anrühren können, das, was wir in einem Wettbewerb sind, das wir vergleichen können, das, was wir haben. Und das andere ist ewig und wir sehen es noch nicht. Und doch hat Jesus gesehen, dass wir nicht Schätze sammeln sollen, hier auf dieser Erde, wo Motten oder Rost zu fressen, wo Diebe zu stellen, sondern wir sollen im Himmel unsere Schätze sammeln. Wir sollen für dort sollen wir arbeiten. Und das ist ja so, das ist das Spannungsfeld. Da drin leben wir. Und es gibt, ja, hier in dieser Welt, sagen sie, Erfolg musst du haben. Du musst glücklich sein. Du musst Reichtum haben, schön aussehen, das ist super. Eine Studie in den USA hat gesagt, Menschen sind glücklich, wenn sie 75'000 haben im Jahr. Von denen sind sie glücklicher. Es ist, ja, wenn sie so viel verdienen pro Jahr. Das Glück hat mit dem Zusammenhang. Ein Lied sagt Erfolg, also so von der Rappergruppe, glaube ich. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben gibt alles mal zurück. Also, es ist alles möglich. Du musst einfach nur genug investieren. Du bekommst alles zurück. Du musst einfach Vollgas geben, irgendwie in deinem Leben. Dann hast du Erfolg. Und ich möchte das nicht gegenseitig ausspielen, das ewige Leben mit unserem Leben. Wir leben hier, wir sind hier gesetzt von Gott. Er will, dass wir werken, er will, dass wir investieren, er will, dass wir uns freuen. Die Freude ist eine Frucht vom Geist. Er will, dass wir uns auch dürfen an einem Erfolg freuen. Er will wirklich, dass wir hier in der Natur innen uns freuen. Gott hat uns hierher gesetzt, aber er will. Oder das ist das, was er sagt. Tut euren Schatz nicht hier anlegen. Tut euren Schatz nicht hier sammeln. Tut den dort sammeln. Das ist viel, viel besser. Die Welt sagt, du musst ihn hier sammeln. Das musst du genug investieren. Schweiß, Tränen, all das Ganze. Den hast du, das kommt alles zurück. Und da möchte ich so ein paar Beispiele noch bringen, wie unser Leben eigentlich eine Kurve ist. Es ist immer, unser Leben hier ist eine Kurve. Fangen wir an mit einem Spitzensportler. Ein Spitzensportler ist vielleicht so mit 25, nicht je nachdem, was er für einen Sport macht, 25, 30, ist er einfach so, ja, super, zu oberst am Dings. Aber irgendwann, nach 30 muss er mehr trainieren, dass er mithalten kann. Und bei 40 ist es schon ganz schwierig, dass er noch in der ganzen Elite vorne sein kann. Es geht schon um ihn zurück. Das ist ja so eine Kurve, die das macht. Unser Körper wächst aus, vielleicht um die 20, ab 25, sagen sie, fangen die ersten Zellen an zu absterben in unserem Körper. Und bei 30 fällt unser Älterungsprozess schon bereits an. Wir werden nachher ein bisschen runzeliger, Muskelmasse verlieren wir im Alter, Vergesslichkeit, Grau und das Ganze irgendwo. Es macht eine Kurve. Wir sind, ja, für die, die unter 25 sind, super. Und die anderen ist schon bereits, es geht um mich langsam, es geht um mich zurück. Es macht eine Kurve. Es geht um mich gegen Achi. Man kann nichts machen. Viele probieren, dem gegen zu helfen mit Schönheitsoperationen. Sie nehmen auf sich mit Geld und Schmerzen. Sie machen Schönheitsoperationen. Man rechnet 90'000 im Jahr machen das in der Schweiz. Und jedes Jahr 10% mehr. Es ist ein richtiger Trend. Das Blöde ist nur, dass die Zellen gleich auch weiter absterben. Du kannst dem so ein bisschen nachhelfen, aber es ist nicht etwas, das Ruhe gibt. Auch dort macht es um die Kurve. Es ist um eine Kurve in unserem Leben. Wir sind alles eine Kurve, die Ruhe gibt, wo mich zurückkommt. Ich bin vermutlich auch im letzten Drittel von meinem Leben. Ach, und ich denke, dass ich das eine oder das andere nicht mehr kann, schon aus dem Alter wegen, beruflich und kräftemässig. Ich kann nicht mehr alles machen. Es geht auch schon um meine Netze. Es ist einfach so, auch in meinem Leben. Das können wir investieren und machen, das ist gut. Aber es macht eine Kurve. Ich könnte weiterfahren. Vielleicht sind wir im reichsten. Mit 50 oder 60 sieht man, hat man am vielsten Geld. Aber wenn man dann vielleicht ins Pflegeheim oder ins Altersheim muss, müssen wir mehr ausgeben, wenn er reinkommt. Eine Kurve. Es geht auch mit zurück. Und wir haben kürzlich eine Frau eingeladen. Vom Altersheim sind wir sie gerechen und haben sie heimgenommen. Und sie hat erzählt, und das ist mir geblieben, weil sie hat gesagt, so habe ich mir eigentlich, ich habe gewusst, der letzte Weg der kommt, aber so haben wir ihn nicht vorgestellt. Sie hat gesagt, da kannst du ein Köfferli oder zwei Köfferli nimmst und gehst, den Rest lässt hinter dir. Aber sie hat das Schlimmste, was für mich war, als ich die Kinder gefragt habe, wo hat er das, was ich gelismet habe, wo hat er das, was ich gekegelt habe, wo hat er das, was mir so wichtig war. Und die Kinder haben gesagt, sie wissen es nicht. Sie hat gesagt, vermutlich ist es vorgeschossen. Das, was dir so wichtig ist, ist vielleicht deinem Kind nicht mehr wichtig. Das, an dem, was du hängst, du sie vielleicht auf die Garde verstehen oder werfen es fort. Dein Lebenswerk, auf das Mal ist es weg. So auf dem, was du so aufgebaut hast, nichts. Und das ist das, was dort eine Kurve. Und dann kommt der letzte Tag, wo wir werden sterben. Und das erlebe ich als Bestatter, wo ich helfe Bestatter, erlebe ich das immer um mich. In diesem Sarg innen, mit den schönen Blumen her, mit den Zweigen her, und uns das schön schmücken. Und oft erlebe ich, dass sie sagen, geh doch meine Mutti noch eine Kette mit. Hätte sie so gerne gehabt. Oder die Uhr, die war so wichtig gewesen, die möchte ich mitgeben. Kürzlich hatte ich einen Mann gehabt, der geschnitzt hat und gesagt, ah, geht ihm das Sackmesser noch mit. Das war so wichtig gewesen in seinem Leben. Geht ihm das noch mit. Wir werden das mitgeben in Sarg hinein. Ein Sackmesser, eine Uhr oder eine Kette. Der Lohn von dem ganzen Werken, wo wir doch so viel Gemüt haben, ist das das, was wir mitnehmen können. Mit doch, das ist nicht so gross. Das ist nicht der Riesenlohn, den wir hier mitnehmen. Und da bin ich froh. Und da bin ich so dankbar, dass wir ganz eine andere Perspektive haben. Mit so einer Perspektive. Und in 2. Korinther steht es, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Wenn das Kurve macht, bei unserem äußeren Mensch, der innere macht keine Kurve. Es geht nur mal ob sie. Wir werden erneuert, wir werden schöner, wir werden stärker, wir werden nicht, ja, wir werden nicht Runzeln bekommen. Wir werden immer, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wir werden immer wachsen da drin. Nicht von Kurven, nicht von Abnehmen. Wir haben eine Perspektive, wir haben ein Ziel. Also ich finde, das ist etwas ganz, ganz etwas Wunderschönes. Ohne Schönheitsoperation, ohne Protein, nur in der Beziehung zu Gott, werde ich mir schöner. Also ich kann nicht zum Teil sagen, Menschen, die runzelig waren, schon ein bisschen knitterig waren, kann man manchmal sagen, du bist wunderschön. Du bist wunderschön, weil dein innerer Mensch strahlt etwas aus. Ich bin gerne mit solchen Menschen zusammen. Man spürt ja das mit Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Mit denen ist man gerne zusammen. Das heisst, die Bibel, wir sollen einander nicht mehr nach dem Fleisch erkennen, sondern nach dem innerwendigen Mensch. Und das soll schöner und schöner und schöner werden. Das soll ob sie gehen. Die Perspektive haben wir. Die andere, die geht irgendwann um mich nicht sein. Können wir machen, was wir wollen. Das ist einfach so. Jesus selber hat durch seinen Tod uns als Gemeinde ohne Flecken, ohne Runzeln, makellos hergestellt. Das ist das, was jeder Mensch will. Er will keine Runzeln, er will keine Flecken. Er will makellos sein. Das ist das, was sich eigentlich jeder wünscht. Das hat Gott mit uns gemacht. Vor Gott hat er uns makellos, heilig. Er hat uns so hergestellt, ohne Flecken, ohne Runzeln. Ein gewaltiges Geschenk von ihm. Und er sieht, wo er ist gegangen, hat er gesagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Er hat gesagt, ich gehe vorbereiten. euch eine Wohnung vorbereiten. Das sind viele Wohnungen. Er ist gegangen. Stellt euch vor, wir müssen nicht mehr einrichten. Wir müssen Kindermöbel auslesen. Wir müssen nicht zügeln und die alte Wohnung putzen. Wir müssen nicht irgendwie schauen, wer hilft noch mit zum Zügeln. Jesus selber hat eine Wohnung vorbereitet für uns. Wenn wir kommen, ist alles vorbereitet. Wir müssen nicht rauslesen. Das ist sein Perspektive, das ist das, was Jesus uns anbieten tut. Nicht von selber. Er selber hat das gemacht. Er selber hat uns so hergestellt. Und er selber geht, er kann eine Wohnung vorbereiten, die Städte zubereiten, dass wir kommen können. Und wenn, ja, Reinhard Bonk, wir müssen mal hören. Magdalena und ich. Jetzt in Zürich, wo wir an einer Konferenz waren, Entschuldigung, sind wir dann hören. Und das hat mich, das würde ich nie vergessen, hat mich sehr beeindruckt. Er war ein bisschen älter, jetzt ist er gestorben. Das war der Evangelist von Afrika. Gewesen. Ich denke, viele kennen ihn. Und er hat gesehen, oder Menschen haben ihm gesehen, so, jetzt könntest du dir mal langsam so ein bisschen zur Ruhe setzen, du bist ja schon ein bisschen älter. Jetzt hat er gesagt, ich will sein wie ein Jumbo-Jet. Ich will der Beste zuletzt in meinem Leben, will ich am schnellsten unterwegs sein, wenn es gegen Obse geht, wenn es gegen Himmel geht. Ich will durchstarten, mit Jesus durchstarten. Ich will nicht langsam, einfach so, also gegen, ja, nicht die Kurve machen, jetzt mich zur Ruhe setzen, sondern ich will mit dem Gott durchstarten, wie ein Jumbo-Jet. Am Anfang tut es ein bisschen rattern, gell? Also, wenn man in einem Flugzeug ist, und dann so am Schluss, wenn er steigt, drückt sie so rein, ihm entgegen. Also mit vollem, ja, mit voller Kraft, mit ja, vollem Elan. Nicht irgendwas, sondern wir wie immer so also gegen euch. Keine Kurve. Wohl Kurve gegen euch zu ihm. Und wenn wir bei ihm sind, würde er sagen, willkommen, meine Tochter. Willkommen, mein Sohn. Er hat das alles vorbereitet. Und er würde er selbst sagen, ich will euer Gott sein. Und ihr dürft mein Volk sein. Wir dürfen dort sein. Das ist etwas Gewaltiges. Mit dem der Lohn. Das ist mir noch wichtig mit dem Lohn, dass wir nicht den Himmel verdienen können. Das ist, glaube ich, klar. Es ist Gnade, die wir haben. Den Himmel können wir nicht verdienen. Es ist nicht das gemeint, wenn wir sollen Schätze sammeln im Himmel, dass wir den Himmel verdienen. Es ist das, was wir sein Reich bauen. Dass wir das tun, was wir spüren, was er will. Das andere ist Gnade. Das ist ganz klar. Und mit ihm der Lohn. Und da glaube ich, wenn wir mit ihm unterwegs sind, ist es mehr als ein Köttchen. Mehr als eine Uhr, die wir hier haben. Mehr oder ein Sackmesser, das wir im ewigen Leben erwarten dürfen, das das Leben uns nicht bieten kann. Das ist, er sieht selber, er wird alle Tränen uns abwischen. Es wird keine Not mehr sein. Es wird kein Geschrei mehr sein. Kein Schmerz wird mehr sein. Es wird auch keine Angst mehr sein. Alles sieht er, ich habe das überwunden. Und wir werden mit ihm zusammen wohnen. Und wir werden sagen, heilig. Heilig, heilig bist du Gott. Gerechter Gott. Du bist so ein guter Gott. Unsere Perspektive. Und wir wählen. Das ist ja so. Hier auf dieser Welt sehen wir es. Das andere sehen wir noch nicht. Aber ich hoffe, dass das uns vor Augen ist geführt worden, was wir für eine Hoffnung haben, wenn wir auf das setzen, auf das Ewige setzen. Das hat Bestand. Das kann kein Rost, kein Motto, keine Liebe können Sie es nehmen. Das ist das, was wir anlegen, für mit Gott zusammen zu sein. Und wir werden dort einmal eine Perspektive haben, was wir hier nicht so haben. Es ist so schön, haben wir die. Es ist wunderbar, mit dem Jesus unterwegs zu sein, weil es gibt so eine Perspektive. Und die anderen haben das oft nicht und hoffen, irgendwie, dass es so ist oder so ist und wissen es nicht. Wir wissen, wir haben eine Ewigkeit und die ist vorbereitet von Gott selber. Und wir wollen ihm doch Antwort geben auf das. Und die, ja, die Lobpreisgruppe tut uns Lied, dann haben wir ein Lied, dass wir doch persönlich mit dem Gott dort einfach auch darüber reden, was es für uns bedeutet und vielleicht auch eine Entscheidung machen, dass wir für die Ewigkeit auch investieren. Amen.